Willkommen zum neuesten Arteshot, zu einer Besprechung des letzten großen Blockbusters des Jahres, Spider-Man No Way Home. Es wird eine Besprechung sein, die von vornherein sehr unterschiedlich sein wird. Also ich bin nur ein sehr unregelmäßiger Besucher des Marvel Universe und auch Spider-Man habe ich nur vereinzelt gesehen. Also ich werde den Film aus der Perspektive eher des, ja, ist es auch ein Familienfilm, ohne Vorwissen zu sehen und Sedat ist da ganz anderer Dinge. Er hat mehrere Spider-Man in den letzten Wochen und in seinem ganzen Leben gesehen. Und deswegen, also ein regelmäßiger Besucher dieses Universums. Und deswegen übergebe ich auch gleich für die.
Ja, Einspruch, Herr. Also ich bin nicht so ein Mega-Fan. Mir ist es auch ein bisschen zu viel hier mit diesem MCU und jedes Jahr irgendwie 5 Filme gefühlt und 8 Serien und sowas. Also ich
Ja.
bin da schon irgendwie ausgestiegen. Spider-Man mag ich aber, ist ein toller Charakter, habe ich als Kind auch die
Ja.
Comics gelesen, ist, glaube ich, auch von diesen Marvel-Figuren diejenige in Deutschland, die so die größte Basis hat, die meisten Leute kennen.
Das ist der menschlichste und humorvollste irgendwie auch,
Ja,
ne?
ist
Ja.
auch der nahbarste, ne? Ist im
Ja.
Prinzip ein Teenager. Wo fängt dieser Film an? Er schließt wirklich nahtlos an den vorherigen an, wenn man den kennt. Spider-Man Far From Home von 2019, was so eine Art Euro-Tour war. Und am Ende des Films wird ja offenbart, und zwar der ganzen Welt offenbart, dass Spider-Man in Wirklichkeit Peter Parker ist. Und Spider-Man bzw. Peter Parker muss es jetzt zu Beginn des Films irgendwie hinbekommen, dass er möglichst ohne juristischen Probleme da rauskommt, weil ihm auch irgendwie ein Anschlag zur Last gelegt wird. Das schafft er relativ schnell, aber weil er verschrien ist, bekommt er und vor allen Dingen auch seine beiden besten Freunde, also Freunde ist vielleicht beim Love Interest MJ sogar noch untertrieben, aber Ned ist sozusagen sein bester Freund, der da dabei ist. Übrigens ist auch der Film super divers, ohne es an die große Glocke hängen zu wollen. Das würde ich mir bei unseren Jugendfilmen hier auch wünschen. Da sieht man doch vereinzelt eine sehr große Weißbrotquote. Tut mir leid für den Ausdruck, aber ich sage lieber Weißbrot als Non-POC. Und er muss irgendwie schaffen, dass die Restriktionen, weil die Leute wissen, dass er das jetzt ist, namentlich, dass er und seine Freunde Probleme haben, auf eine weiterführende Schule zu kommen, weil er jetzt halt verschrien ist, irgendwie wegzufegen. Und bei solchen Fällen kommt hier in diesem Universum immer Doctor Strange ins Spiel, der von Peter Parker gebeten wird, so einen Zauber auf die Menschheit loszulassen, dass die Leute nicht mehr wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und natürlich geht dieser Zauber schief. Und den Rest wollen wir hier nicht spoilern. Es ist auf jeden Fall eine Gaudi, dem zuzuschauen. Was ist deine Meinung dazu als nicht regelmäßiger MCU-Schauer, Gucker?
Ja, ohne alle Assoziationen, also die ich hätte machen können, war es für mich ein fast perfekter Familienfilm. Also weil er eigentlich im Grunde genommen auch ohne Vorwissen alle Sehnsüchte, alle Bedürfnisse abdeckt. Es wird eine tolle Liebesgeschichte erzählt, die nicht mal eindeutig endet, was ich dem Film wirklich zugute halte, die sehr ambivalent ist. Und es geht halt auch darum, was bedeutet Freundschaft, was bedeutet Identität. Und für mich ist halt in dieser Person, in diesen zwei Gesichtern, die Spider-Man ja hat, auch, er hat ja gerade erklärt, dass er im Grunde genommen seine wahre Identität aufgedeckt wird. Und das ist für mich auch das klassische Verhalten in den sozialen Medien. Da wird eigentlich was durchgespielt, was ständig passiert. Was passiert, wenn du plötzlich entdeckt wirst, wenn deine wahre Identität aufgedeckt wird? Wie gehst du damit um? Und dass das nicht einfach ist, das führt halt dieser Film in fast märchenhafter Weise vor. Und dieses Märchenhafte, das ist für mich auch familienfilmtypisch durch Dr. Strange halt wahnsinnig toll inszeniert und gespielt. Denn es tauchen ja auch diese ganzen anderen Stellen, es tauchen Freunde auf, es taucht die Mutter auf, es taucht eigentlich alles auf, was so ein Familienfilm richtig fett macht und mit der notwendigen Dramatik und halt auch, und das ist das Tolle für die Erwachsenen, ist halt einfach auch eine Menge an anspruchsvollem Material. Das ist die Psychologisierung der Charaktere, denn wie der Film schon andeutet, geht es ja um verschiedene Universen, die plötzlich in Konflikt geraten und das heißt auch, mehrfache Identitäten tauchen auf. Und damit ist es einerseits diese klassische physikalische Theorie, diese Annahme, dass es Parallelwelten gibt. Und wie jeder weiß, gibt es die auch in jeder Persönlichkeit von uns. Wir sind ja nicht nur eins, sondern oft eins, zwei, drei. Und eine prägt sich situativ aus. Und das führt der Film halt auch exemplarisch aus und spannend, dramatisch und mit allem, was man sich wünschen kann. Und
So, Thema Familienfilm vielleicht nochmal einhaken, bevor wir einen Schritt zu weit gehen.
ja.
Was halt schön ist an dieser Inkarnation von Spider-Man, eben in dieser Tom Holland-Ära, ist, dass dass er wirklich ein Junge ist. Also er ist 15-jährig in diesem allerersten Teil in Homecoming von 2017. Und es geht auch wirklich um die Welt von 15-, 16-Jährigen. Genau. Es sind eigentlich versteckte John-Hughes-Filme, Teenager-Filme, die natürlich dann mal größer werden und auch diese klassischen Marvel-mäßigen Action-Sequenz haben, wo man nicht mehr weiß, wo man hingucken soll. Die einen, finde ich, auch irgendwie überfordern, aber auch wissentlich überfordern sollen. Aber der Kern ist immer eigentlich diese Lebensrealität, die diese Jugendlichen heutzutage haben. Ganz stärker als bei, es bei den anderen Ausprägungen war.
Ja, das waren ja schon fertige Menschen. Also in
Im Prinzip schon. Sie spielen auch Leute, die noch in der Ausbildung sind, weil das sozusagen die Origin-Story von Spider-Man ist. Aber hier ist es tatsächlich so, dass du das Gefühl hast, du schaust hier einen wirklich sehr, sehr jungen Menschen, der noch gar nicht weiß, wo es im Leben vorangeht und was er später werden will.
Dabei der nicht mal weiß, wie Liebe funktioniert, der Fehler macht, der eigentlich am laufenden Band Fehler macht. Und das ist ja auch das große Sympathische an der Figur.
Es geht auch um diese klassischen, ich sage jetzt mal Highschool-Themen, obwohl es, glaube ich, gar nicht in der Highschool beginnt. Wer bin ich eigentlich? Die Leute bullien ihn halt. Aber das ist auf eine gewisse Art realistisch gemacht, aber auch mit Leichtigkeit.
Genau, also, und mit zum Teil draller Komödie. Also es sind wirklich komödiantische Elemente, die hätte ich nicht erwartet, die immer wieder bis zum Ende eigentlich durchgezogen werden und den Film damit auch also von seiner theoretischen Schwere entschlacken. Und das mag ich sowieso, wenn ein Film das schafft, also immer wieder diese Gratwanderung zwischen dann doch...
Hier hast du es aber so, dass eigentlich, sagen wir die erste halbe, dreiviertel Stunde das tatsächlich noch diesen College-Geist atmet, der aus dem vorherigen Film ist. Und dann merkt man, okay, jetzt tritt auch das gesamte MCU in dieses, was du ja schon angesprochen hast, in dieses Multiverse ein. Mhm. Ja? Jetzt geht es darum, das, was wir jetzt 10 Jahre gemacht haben oder über 10 Jahre gemacht haben, mit immer größeren Antagonisten jetzt zu verlagern und so eine Multidimensionalität aufzumachen. Was ja schon dieser tolle, den du ja auch ganz toll findest, dieser Spider-Man-Zeichentrickfilm gemacht hat.
In Universe, aus dem auch viel gezogen ist, die ganzen Special Effects von dahintreibenden, der normalen Physik enthobenen Realitäten. Das sind ja fast Zitate dieses Films, denke ich.
Jetzt ist das erste Mal so, dass wirklich dieses Existenzialistische, auch diese Schwere, dieser ganz besondere Pathos, den dieses ganze Universum hat, jetzt auch bei Spider-Man ankommt. Er hat ja vorher nie wirklich einen Verlust zu beklagen. Ja. Und es geht auch gar nicht um die Ober-Super-Bösewichte. Und hier ist es jetzt...
Ja, die auch ambivalent sind, die ambivalent als jemals zuvor sind, denke ich. Das ist auch das Aufregende, dass hinter jedem Bösen verbirgt sich etwas Gutes. Also das...
Ja, also es ist... Es ist weniger ein Coming-of-Age-Film, als es die vorherigen waren, also ein klassischer Coming-of-Age-Film. Mhm. Aber es hat natürlich trotzdem irgendwas mit Erwachsenwerden zu tun. Er ist eben noch kein fertiger Mensch, er ist keine fertige Figur. Und man hat diese emotionale Wucht, die man viel stärker spürt, eben durch diese Themen Verlust, Identität und aber auch Erlösung.
Ja, genau,
als im vorherigen Film. Der ist auch überlang, der ist 2 Stunden 20 oder 2 Stunden 30 und da geht halt einiges ab in dem Film. Also der ist wirklich voll mit Charakteren, mit Bögen, mit Themen und schafft es aber, die trotzdem leicht und nicht so schwer irgendwie zu verbinden. Und das ist eine ziemlich große Leistung, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Also das geht mir auch so. Also auch gerade diese Sehnsucht nach der verlorenen Unschuld, also im Grunde genommen dieses alles rückgängig machen wollen, was schlecht ist in der Welt. Das ist ja zutiefst naiv, aber manchmal auch das Einzige, was noch bleibt, wenn man völlig verzweifelt ist. Und wie das einfach auch in Bildern, auch noch in diesem epiloghaften Abspann gezeigt wird, das ist groß. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Jetzt spiele ich mal des Teufels Anwalt. Und was würdest du gerade als Kinderfilmexpertin besorgten Bildungsbürger raten, der sagt, das sind jetzt nicht unbedingt die Sachen, denen ich meine Kinder aussetzen will.
Ja, ich finde,
sollen die sich nicht anschauen, ist alles zu bla bla und blub blub und zu weit weg von unserer Welt.
Ja, nee, ist es gerade nicht. Es ist so nah dran an der Welt wie selten. Was ich schon am Anfang gesagt habe, es wird im Grunde genommen dieses ganze Drama um soziale Medien, über diese doppelten und dreifachen Identitäten, über Bullying, über alles, was eigentlich für einen Jugendlichen relevant ist. Es wird alles verhandelt und das auf leichte Weise und gleichzeitig auch mit dem nötigen Tiefgang, der immer wieder auch im Grunde genommen pädagogische Möglichkeiten und Wege offenbart, ohne halt, und das ist das Tolle, verkitscht zu sein, ohne vorzumachen, dass das ja alles gut wird. Und das ist das Starke. Der Film ist ernst und gleichzeitig zeigt er Möglichkeiten und Alternativen auf, also mit dieser Komplexität unserer Welt umzugehen. Und es ist ja auch, das muss ich einfach noch hinzufügen, ist ja auch ein genialer Brückenschlag der Drehbuchautoren. Was soll man nach 20 Jahren Spider-Man, so vielen Drehbüchern, so vielen Charakteren, so vielen Irrwegen auch machen, als einfach mehrere Universen aufzumachen, um das alles zu erklären? Und das finde ich auch wahnsinnig eigentlich, dass man auf so eine Idee kommt, das dann dementsprechend zu formen. Und das ist, denke ich, auch für Kinder, gerade Kinder und Jugendliche wissen ja noch nicht, wohin sie gehen. Sie sehen ja so viele Wege im Leben vor sich, spüren so viele verschiedene Charaktere in sich, dass diese Aufteilung, die in dem Film vorgenommen wird, einfach fast eine ideale Blaupause ist für das eigene Leben.
Ja, ich finde, man hat ja auch oft bei diesen Superheldenfilmen so eine Art Cowboy- und Indianer-Mentalität, dass es eben darum geht, ja, im Grunde genommen Selbstjustiz zu üben und dass die Verbrecher dann auch gerichtet gehören. Ja, das ist so ein bisschen Todesstrafe-Mentalität. Das hat man hier gerade nicht, weil genau, hier gibt es diese positive Naivität, dass er sagt, ich will diese Bösewichter gar nicht richten, sondern ich möchte sie bekehren, ja? Ich möchte sie heilen. Und da setzt er sich sogar gegen seine eigenen, ja, guten Autoritäten durch, um diesen naiv erscheinenden Weg einzuschlagen.
Ja, und er kommt ja trotzdem in Versuchung. Er kommt ja trotzdem in Versuchung. Und das ist ja auch toll. Er kommt in Versuchung und dann merkt man halt, dass man tatsächlich nicht nur ein Mensch ist, sondern dass wir immer viele sind und es immer einen dritten Weg gibt,
um es mal sehr gut zu formulieren. Ich finde es auch noch fast notwendig, die gesamten vorherigen Filme zu sehen, weil sonst hast du nur 50% irgendwie des emotionalen Impacts, den du da rausziehen könntest. Ja. Also davon, da rede ich wirklich auch, weil die alten Bösewichte ja auch wieder aufgenommen werden.
Also du meinst, Willem
Dafoe ist super in dem Film als Green Goblin.
Du meinst, man müsste schon mit den Sam Raimi-Filmen anfangen.
Also es bringt was. Ja, das, es bringt auf jeden Fall was, weil deren...
Es bringt auf jeden Fall was.
Deren Figurenbögen werden nochmal aufgegriffen und komplettiert, vervollständigt. Also man hat auf jeden Fall mehr davon, wenn man die Filme nicht kennt oder es schon zu lange her ist, so einen kleinen Marathon einzulegen, bevor man dann bei diesem ankommt und sich den im Kino bei wahrscheinlich Szenenapplaus geben kann und den genießen kann.
Ja, stimmt, bin ich ganz deiner Meinung.
Also nach unserem unbestechlichen Wertungssystem ist ja grün immer hopp oder top
und das ist eher flop. Flop, das ist nicht politisch gemeint, sondern einfach Greenwood und was auch immer.